Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Da war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezerrte. Es war aber dort ein Mann, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Vorab die Frage: Hat irgendjemand von euch zu diesem Text schon mal eine Predigt gehört? Ja, eine Predigt gehört, ja? Also ein Mensch unter uns hat zu diesem Text schon einmal eine Predigt gehört. Die anderen? Ah, 2, 3. Sicher eine Predigt gehört, ja? Ja, sicher? Es ist nämlich einer der Texte aus dem Johannesevangelium, über die am wenigsten gepredigt wird. Selten bis nie. Ganz erstaunlich. Wo doch ein Mensch gesund wird. Es liegt vielleicht daran, dass dieser Predigttext nicht so auf ein zentrales Thema hinläuft, nicht so diesen einen Punkt hat, von dem man denkt, ja, das ist das Erste, Zweitens, Drittens, so ist das, so passiert das und dann ist das die Folge. Sondern es ist ein ja relativ typisch johannäischer Text, an dem man eigentlich mitgehen muss, den man seitlich begleiten muss, als jemand, der die Geschichte miterlebt und miterfährt. Diese Geschichte gab es chancenhaft in den letzten beiden Mittwochabenden. Das war nämlich der Text für das Bibliolog. Aber es kamen zu wenige. Wir waren zu zweit, beziehungsweise an einem Abend zu dritt. Und bei dem geringen Besuch war es nicht gut möglich, dann an der Stelle einen Bibliolog zu diesem Thema zu machen. Deswegen kriege ich den heute als Predigt. Aber nicht als Bibliolog, sondern als Text, an dem wir Stück für Stück vorbeigehen und einmal sehen, was in diesem Text wichtig ist und typisch ist. Wenn es gut läuft, dann erfahren wir etwas, wie Johannes Jesus wahrnimmt. Wir erfahren etwas über Gottes Souveränität. Und vielleicht haben wir auch 1, 2 Gedanken, was das für uns konkret in unserem eigenen Leben, in unserer Situation bedeuten kann. Es war also ein Fest der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Das heißt, er war in Galiläa. Und zog hinauf. Wenn man nach Jerusalem kommt, dann stellt man fest, dass in dieser großen Stadt, außerhalb der Stadt, tatsächlich ein Teich zu finden ist. Wer also über Samarien nach Jerusalem kommt, wird tatsächlich in aller Regel immer die gleiche Strecke nehmen, nämlich die, die hier von Norden kommend, sich dann nach rechts gabelt. Das ist der kürzeste und direkteste Weg in die Stadt. Das weiß oder das hell umbaute, das sind Gebäudeteile in Jerusalem, die erst nach dem Leben Jesu entstanden. Wer zur Zeit Jesu kam, sieht diesen dunkelgrünen Teil. Das heißt, dort sehen wir rechts oben den Teich Bethesda, damals noch außerhalb der Stadt. Der war gar nicht so klein. Dieser Teich, das war eine Art Säulenhalle, rechteckig eingefasst, 100 Meter lang und etwa 60 Meter breit. Und jedes Mal, wenn Jesus von Samarien kommend, es war eine der Möglichkeiten, nach Jerusalem zu gehen, wenn er von Samaria kommend kam, kommt er zum Teich Bethesda. Ah, Samarien, da war ja was, ne? Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Die Geschichte erzählt sehr deutlich bei Johannes, dass es dort Geschichten gibt, die hintereinander passiert sind. Ganz viele Geschichten bei Johannes übrigens haben zu tun mit Orten, an denen Jesus vorbeikommt und mit Menschen ins Gespräch kommt. Er wandert durch diese Landschaft, er wandert durch Israel und an bestimmten Stellen seiner Wanderschaft hält er inne und begegnet Menschen. Er war der Frau am Jakobsbrunnen begegnet, einer Frau, die als Samariterin lebt, die Prostituierte war, und hat mit ihr über das Thema Wasser und Wasser, das nicht vergeht, gesprochen. Lebendiges Wasser. Er ist auf den ganzen Kapiteln zuvor immer wieder zu sehen in Gesprächen mit Menschen, wo er anhält, wo er innehält und mit einzelnen Personen in Kontakt geht. Das passiert auch in diesem Text. Kurz vor dem Schaftor, das der kürzeste Weg zum Tempel ist, kurz vor diesem Schaftor, also vor der Stadt, ein Teich, Bethesda. 5 Hallen und jeder, der dann vorbeikam, man sieht, wie klein der Weg ist, wie klein die Entfernung auch ist vom Weg zu diesem Teich. Das heißt, wer dort vorbeikam, der sah schon vor der Stadt das Elend der Stadt. Blinde, Lahme, Ausgezerrte, also Menschen, die nur noch aus Haut und Knochen bestehen. Und viele andere Kranke liegen dort. Eine Art Lazarett, Siechentum. So ganz genau lässt sich das nicht heute klären, aber auf jeden Fall 100 Meter lang, 60 Meter breit, ein Teich, umgeben komplett von einer Säulenhalle, in der Mitte von einer weiteren Säulenhalle quergeteilt. Und in diesen Säulenhallen ringsrum, das heißt über 100 Meter lang auf jeder Seite, über 60 Meter breit. Das heißt, wir haben hier 200 plus dreimal in der Breite geteilt, 180, 380 Meter. Auf dieser Länge liegen kranke Menschen. Das werden also nicht Einzelne gewesen sein, das werden auch nicht Dutzende gewesen sein, es werden voraussichtlich Hunderte gewesen sein, die dort lagen, krank. Vor der Stadt. Es ist relativ warm, das heißt, in diesen Säulenhallen kann man den größten Teil des Jahres auch verbringen. Mehrfach war Jesus anscheinend in seinem Leben auch dort schon vorbeigekommen. Davon ist auszugehen. Jetzt, auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Fest der Juden, vermutlich das Passamfest, jetzt hält Jesus an. Das Johannesevangelium zu betrachten, das geht vermutlich am besten mit den Augen eines Kameramannes, mit den Augen eines Regisseurs, der sich fragt, worauf richte ich meinen Fokus? Was will ich zeigen? Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Kameramann vorher in der Totale einmal in die Ebene nach Samarien praktisch gezeigt hat, wie groß, wie breit das Land ist, wie lang der Weg ist, der über Dutzende von Kilometern über Samarien nach Jerusalem führt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Kameramann sich seitlich stellen würde, vielleicht auf die linke Seite des Weges, um aus der Totalen dann langsam reinzuzoomen. Jesus kommt mit seinen Jüngern und man sieht dann an Jesus vorbei die Säulenhallen und er hält an. Er hält an. Keiner weiß warum. Er hält an und er scheint sich wirklich umzugucken. Und er sieht auch einen Mann, der ihm besonders auffällt. Als Jesus den liegen sah, heißt es im Text. Er sieht diesen einen Mann dort liegen und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, nämlich 38 Jahre. Das heißt, Jesus begegnet an diesem Teich Bethesda Menschen, die zum Teil ihr gesamtes Leben dort verbracht haben. Machen wir die Gegenprobe. Was habt ihr im Februar 1972 gemacht? Ja, einige haben da vielleicht sogar noch gar nichts gemacht, ne, weil da noch nicht dran zu denken war. 38 Jahre. Wie war der Sommer 72? Kann sich noch einer dran erinnern? Les Humphreysingers lassen grüßen. Das war also in der Hitparade immer eine große Freude. Bonnie M. waren, glaube ich, auch ziemlich en vogue, ne? Und man trug die Haare doch recht lang an den Koteletten. Bitte? War ein warmer Sommer, ja? Ja? Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich in diesem Sommer auch ein Getränk als Geschenk bekommen hatte und dafür extra nach Bremen gefahren war, um den Gutschein einzulösen. Es war ein sehr warmer Sommer. Es war herrlich. 38 Jahre her. Das ist richtig lange her. 38 Jahre lebt dieser Mann dort an diesem Teich. Dafür gibt es einen Grund. Denn es gab in der Ansicht der Menschen damals die Möglichkeit, dass man an diesem Tag geheilt werden konnte. Und zwar gab es ein ganz merkwürdiges Phänomen, das alle Jahre mal wieder auftauchte, dass nämlich in diesem Sammelbecken für Regenwasser gleichzeitig ein Phänomen zu erleben war, das einzigartig war. Denn so wie es auf der einen Seite eben Regenwasser war, das gesammelt wurde, gab es irgendwie einen Zufluss von unten aus der Tiefe. Und in bestimmten Abständen sprudelte anscheinend eine Quelle und man sah, wie das ganze Wasser in diesem Teich in Wallung geriet. Und die Menschen hatten die Legende gebildet, dass von Zeit zu Zeit ein Engel des Herrn hinabfuhr und das Wasser dieses Teiches bewegte. Und wer nun als allererster hineinstieg, wenn diese Wallung des Wassers eintrat, der sollte angeblich gesund werden. Man baut Säulenhallen, weil dieser Ort einfach so viele Leute anzieht, die krank sind. 380 Metern liegen sie, die Kranken, und warten. Und warten und warten. Dieser Mann tut es seit 38 Jahren. 38 Jahre des Wartens. Ich habe mal eine Fortbildung gemacht zum Thema Bibliodrama und da haben wir uns eine ganze Woche mit nichts anderem beschäftigt als mit der Matte des Mannes, der seit 38 Jahren dort liegt. Ist auch mal interessant, den Fokus mal so eine Woche auf nichts anderes zu konzentrieren, als auf die Matte des Mannes, der seit 38 Jahren auf seiner Matte liegt. Mir wurden die 5 Tage schon zu lang. Viel zu lang. Und in immer neuen Runden bibliodramatischer Arbeit mit Farben, mit Materialien und hast du nicht gesehen, haben wir uns mit der Matte beschäftigt, bis ich irgendwann dachte nach 3 Tagen, ich hab's genug. Und dann meinte der Ausbilder nur, naja, du hast nach 3 Tagen schon genug. Der Mann lag 38 Jahre drauf. 38 Jahre. Was hatte er denn an Habe? Was hat so ein kranker Mann? Fernseher, Videorekorder, Kaffeemaschine, Handy, was man so braucht? Nichts. Der Mann hatte nichts, er war nicht arbeitsfähig, er war gelähmt. Sozialversicherung gab es nicht. Selbst Hartz IV, über das man heute so schön klagt, war nicht zu kriegen. Der Mann hatte nichts. Alles, was zu ihm und seinem Hausstand gehörte, war er auf seiner Matte, mit seiner Kutte. Und das dürfte es gewesen sein. Mehr nicht. Die ganze Existenz eines Menschen reduziert auf 60 Zentimeter mal 180 Zentimeter Deutschland. Nein, in diesem Fall Israel, Jerusalem. Mehr nicht. Dieser Mann liegt seit 38 Jahren. Jesus fokussiert diesen einen. Es werden Hunderte von Kranke dort gewesen sein. Also nochmal wieder aus der Perspektive des Kameramannes. Was sehe ich denn, was nehme ich denn wahr, wenn ich Hunderte von kranken Menschen sehe? Unser Blick geht in der Regel einfach vorbei. Sehe ich einen Kranken, habe ich vielleicht die Idee, gehe ich drauf zu, sehe ich 2 Kranke, denke ich, gut, sehe ich 3, sehe ich 100, sehe ich 500? Die meisten Menschen dürften ihren Blick sofort auch von diesen Kranken weggewendet haben. Denn was soll man denn angesichts dieses Elends überhaupt mit den eigenen Augen machen? Außer denn die Augen vorbeigehen lassen an dem Elend dieser vielen Menschen, denen doch keiner helfen kann. Und die alle darauf warten, dass irgendwann diese Legende sich erfüllt und das Wasser bewegt wird und ein Engel herunterkommt und einer heil wird. Dieser Mann hat doppelt Pech. Der hat richtig Probleme. Denn wie, das erfahren wir später ja auch, wie soll denn er als Gelähmter als erst ans Wasser kommen? Da haben die Blinden schon Probleme. Aber wenn die das gut timen und sich das gut einprägen und sie hören es wallen, gute Ohren haben, haben sie relativ gute Chancen. Und selbst die, die ein bisschen humpeln oder die nur ein Bein haben, können einfach auch ein bisschen trainieren, dass sie, wenn es denn soweit ist, ratzefatze ab ins Wasser. Das heißt, wenn das Wasser in Wallung gab, dann gab es auch unter den Menschen Wallung. Weil dann wurde in Sekundenbruchteilen aus dieser Stille an diesem Teich Bethesda aber ein richtiger Tumult. Eigentlich müsste man sagen, lieber Mann, du bist hier sowas von verkehrt, wie ein Mensch überhaupt nur verkehrt sein kann. Mann, du bist gelähmt. Bevor du überhaupt eine Chance hast, auch nur von deiner Matte runterzurobben, sind die ersten 300 Leute im Wasser und gucken, wer es geworden ist. Du bist chancenlos, du bist aussichtslos. Dass du hier liegst, ist Blödsinn. Du kannst ja gleich das Leben nehmen, denn du wirst nie eine Chance haben, auch nur halbwegs zielgerichtet ins Wasser zu kommen. Dutzende, wenn nicht Hunderte, werden jedes Mal vor dir im Wasser sein. Wenn man wirklich mal so richtig deprimiert sein will, so mal richtig sehen will, wie fühlt sich so eine dauerhafte Depression an? Wie fühlt sich das an, der eigenen Nutzlosigkeit und der eigenen Nichtigkeit des Lebens ins Auge zu sehen? Der lege sich einmal auf die Matte des Gelähmten mit der Perspektive, die er hat. Nach 38 Jahren. Nach 38 Jahren aufzustehen als Gelähmter könnte auch bedeuten, dass man ein bisschen den Schwund an Muskulatur erlebt. Wer eine Woche im Krankenhausbett liegt, erlebt das schon. Aber nach 38 Jahren auf der Matte, dieser Mann hat sowas von überhaupt keine Chance, wie ein Mensch nur überhaupt keine Chance haben kann. Dieser Mann ist eine Präferenz für, in deinem Leben, lieber Mann, wird überhaupt nichts mehr geschehen, nie etwas geschehen können, was in irgendeiner Art und Weise dich positiv nach vorne bringt. Außer der Tod möge dich früh erlösen und dann hast du Glück gehabt. Diesen einen Menschen fokussiert Jesus. Aus der Masse der Menschen fährt die Kamera immer dichter ran, bis dieser eine Mensch zu sehen ist. Vielleicht von hinten, man sieht Jesus, wie er die Umstehenden befragt. Was ist denn das für einer? Er fragt die Umstehenden, was ist das für einer? Und sie sagen ihm, der ist gelähmt seit 38 Jahren. Manchmal gibt es da so intelligente Fragen. Ne? Dann bin ich also als Gelehrter, als Rabbi, als Heiland am Teich Bethesda, wo übrigens nur Kranke liegen, keine Gesunden. Ich spreche einen Kranken an, welche intelligente Frage könnte ich ihm denn stellen? Manchmal könnte man denken, sag mal, Jesus, was soll denn das? Er fragt diesen Mann, willst du gesund werden? Wie wird es mir gehen als Kranker? Wenn ich da so liege und irgendwie hoffe, das Wasser geht in Wallung und ich bin vielleicht mal doch der Erste, wie rum auch immer, und jemand sagt zu mir, willst du gesund werden? Das erzeugt doch norddeutsch gesehen eine gute Portion Sarkasmus, oder? Nee, ich liege ja auf meiner faulen Haut. So soll es sein, so soll es bleiben. 38 Jahre. Eigentlich ist es klar, dass alle, die dort liegen, gesund werden wollen. Denkt ihr. Denken wir. Und wie oft sind die Dinge gar nicht so, wie wir sie sehen? Wie oft wollen Menschen gar nicht das, was wir denken, was sie wollen? Und wie konsequent übrigens fragt Jesus, wenn er mit Menschen in Kontakt kommt, was die Menschen wollen? Wenn wir einmal darauf achten, lernen wir etwas, was Gesprächspsychotherapeuten im 20. Jahrhundert wiederentdeckt haben. Nämlich sich wirklich zu vergewissern, ob das, was ich will, und das, was der andere will, wirklich ein und dasselbe ist. Heute nennt man das Kontrakt oder Vertragsarbeit. Jesus hat das konsequent gemacht. Er hat nicht seine Vorannahmen diesen Menschen übergestülpt und gesagt, na klar, weiß ich doch, was du willst, weil ich bin Heiland, du bist krank, alles klar, ich mach dich heil. Macht er nicht. Sondern er fragt ihn wirklich, willst du gesund werden? Was kommt, ist das, was man dann auch neudeutsch eine tangentiale Antwort nennt. Denn der Mann beantwortet die Frage mitnichten direkt. Die Frage heißt, willst du gesund werden? Ich würde diese Frage im weitesten Sinne als geschlossene Frage verstehen, die ich mit Ja, mit Nein oder mit Vielleicht beantworten würde. Ich würde diese Frage nicht als eine halboffene Frage verstehen, wo man sagt, naja, es gibt so Umstände und Dinge, die man sehen muss, sondern ich sehe es als eine Frage, in der man in der Regel mit Ja oder mit Nein darauf antwortet. Der Mann antwortet, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Das nenne ich nicht wirklich eine Antwort. Das nenne ich eine Strategie. Dieser Mann wollte vermutlich mal gesund werden und er hat versucht, die für sich beste Strategie zu entwickeln, die er finden konnte. Vielleicht hat er es mit Ärzten probiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall landet er irgendwann an diesem Teich Bethesda und er sieht es als seine einzige Möglichkeit an. Und seine Strategie ist klar. Ich muss versuchen, als Erster an den Teich zu kommen, wenn das Wasser wallt. Als Außenstehender würde ich sagen, deine Strategie, mein Freund, ist eine schlechte Strategie, weil sie ist relativ chancenlos. Nun könnte man aber im Sinne eines Change-Management-Prozesses sagen, es gäbe Sachen, die man optimieren und verbessern könnte. Versuch's doch mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, indem du nämlich ein Hilfenetz knüpfst von Menschen, die rechtzeitig da sind und abwechselnd sich darum kümmern, dass du, wenn das Wasser wallt, sie dich dorthin tragen. Vielleicht hatte er das sogar mal. Vielleicht gab es mal Menschen, die bereit waren, ihm zu helfen. Aber vielleicht hatten die Menschen nach 2 Monaten, einem halben Jahr oder einem Jahr keine Lust mehr, sich in den Schichtdienst eintragen zu lassen. Wer macht heute seine 8-Stunden-Schicht bei unserem gelähmten Freund? Er sagt selber, ich habe niemanden mehr. Es gibt nicht einen, der noch bei mir wäre, um mir zu helfen, rechtzeitig ins Wasser zu kommen. Plan B, ich robb mich selber rüber, funktioniert ultimativ nicht. Im Prinzip macht dieser Mann deutlich, dass er in seinem Leben zur Bewältigung seiner Probleme Strategien erarbeitet hat, die schlichtweg einfach überhaupt nicht funktionieren. Das Angemessenste bei Strategien, die nicht funktionieren, ist, sie aufzugeben. Es gibt ja diesen schönen Vers der Schwarzfuß-Indianer, der original übermittelt ist, steig von deinem Pferd, wenn es tot ist. Das ist eine sehr kurze, knappe, präzise Formulierung, was ich machen sollte mit Strategien, von denen ich wissen kann und darf, dass sie nicht funktionieren können. Mach was anderes. Dieser Mann hat aber keine andere Strategie. Für ihn gibt es keine Alternative. Und als Gelähmter wird er auch nicht am Rande des Beckens sitzen können, denn dort sitzen die Starken, die ihre Ellenbogen noch einsetzen können, vielleicht die Blinden. Die können nicht gut gucken, aber die können sehr genau spüren, wann sich Menschen ihnen nähern. Und die können auch ihre Kraft behalten, weil sie sich bewegen können. Für ihn war in der Mitte kein Platz, nur am Rand. Seine Strategie war aussichtslos. Aber noch einmal, Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und was er sagt, ja, ich hatte mal eine Strategie und die hat überhaupt nicht funktioniert. Sie funktioniert auch heute nicht mehr. Okay, ich spreche über Strategien. Jesus nicht. Jesus sagt auch nicht, naja, vielleicht könntest du mal gucken, ob du das soziale Hilfenetz gibt, das es gibt, nochmal nutzt. Vielleicht könntest du nochmal bei der Ehrenamtsbörse anrufen, ob vielleicht Frührentner, die nichts anderes mehr zu tun haben, doch nochmal mit dir dabei wären, so für dich dann zu sorgen und vielleicht auch noch genug Kraft in den Knochen haben, um dich dahin zu tragen. Vielleicht gibt es ja sogar über DRK noch die Möglichkeit, einen gebrauchten Rollstuhl zu bekommen, dann wird es schneller gehen. So sind wir oft dabei, Strategien zu entwickeln. Jesu Strategie ist eine völlig andere. Etwas Unglaubliches. Etwas, was nicht zu glauben ist. Ein kurzer, knapper Satz mit 3 Imperativen. 3 in einem Satz. Es gibt nur noch ein einziges Objekt, das hinzukommt. Und das war's. Steh auf! Nimm dein Bett! Und geh. Der Mann, der mir das sagt, muss irgendwas nicht mitbekommen haben. Ich bin gelähmt. Das sieht man doch. Lieber Mann, zu Gelähmten gehört klassischerweise dazu, dass sie nicht laufen können. Denn wenn ich das könnte, würde ich nicht hier liegen auf dieser Matte, sondern gehen. Wem glaube ich am Ende mehr? Meiner Lebenserfahrung? Dieser Mann hat 38 mal 365 Tage Lebenserfahrung mit Gelähmtsein. Es wäre auch angemessen, wenn er einfach mal nett kichert. diesem Herrn, der vor ihnen steht, den er augenscheinlich auch nicht kennt, vielleicht noch aus lauter Verärgerung den erhobenen Mittelfinger zeigt und sagt: Vielen Dank für das Gespräch. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass an diesem Teich genügend Menschen liegen, die genau das tun würden. Genügend Menschen, die auch sagen: Pass mal auf, mein Freund, von dem ich nicht weiß, wer du bist. Meine Erfahrung lehrt mich, Doppelpunkt, dass Gelähmte eben gelähmt sind und deswegen am Boden liegen. Rat mal, warum ich hier bin. Also hör auf mit deinem dummen Spruch. Ich kann nicht gehen, ich kann nicht laufen, ich kann auch meine Matte nicht nehmen. Und das ist eine ganz elementare Geschichte, die hier bei Johannes 5 typisch ist für das Johannesevangelium. Dass nämlich die große Herausforderung besteht, dass Menschen die eigene Erfahrung ihrer Wirklichkeit in Frage stellen müssen, wenn etwas passieren soll. Wenn sie tatsächlich erleben wollen, dass in ihrem Leben etwas anders wird, dann müssen sie bereit sein zu sagen: Ich lasse mich auf etwas ein, was bislang aber absolut überhaupt nicht zu meiner Lebenserfahrung und zu meiner Lebenswirklichkeit gehört. Was in diesem Text passiert, das gehört wirklich jederzeit in einen Bibliolog, weil das Erleben des Mannes, der gelähmt ist, der diesen Satz hört, das muss man mal durcherlebt haben. Wie geht es mir? Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Zwischen lustig machen, über Ärger, über was soll der Blödsinn, ich glaube, die Spannweite ist ziemlich breit. Aber ich sage nochmal, 38 Jahre Lebenserfahrung sind 38 Jahre Lebenserfahrung. Da weiß man, was geht und was nicht geht. Wenn man in einem Evangelium lernen will, wie unser Leben zerstört werden kann, dadurch, dass wir unsere eigene Erfahrung zum Maßstab der Dinge machen, dann erleben wir das bei Johannes und im Johannesevangelium. Wenn tatsächlich wir etwas an Veränderung erleben wollen, wo Gott in unserem Leben wirkt, dann wird es tatsächlich diese ultimative Herausforderung beinhalten, all das, was wir bislang meinen, verstanden zu haben, innerhalb eines Halbsatzes liegen zu lassen und hinter uns zu lassen. Und wer das nicht kann, wer dazu nicht bereit ist, der wird nicht erleben, wie der lebendige Gott in seinem Leben handelt. Wenn dieser Gelähmte gesagt hätte: Lass mal stecken, Fremder, ja? Vielen Dank, das war ein toller Tipp und wünsche noch einen guten Tag. Dann wäre mit diesem Manne nichts passiert. Wie viel Mut erfordert das eigentlich, dass ein Mann in dieser Situation diesen Satz hört und alleine nur diesen Schritt wagt, dass er so versucht aufzustehen? Stellen wir uns einmal vor, wir wären in seiner Situation. Wir haben 38 Jahre lang Tag für Tag erlebt, dass es nicht funktioniert. Und glaubt ihr denn nicht, dass der Mann es nicht versucht hätte? Und selbst wenn er 38 Jahre lang krank ist, immer wieder wird er mal versucht haben, auf seine Füße zu kommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 38 Jahre lang erfahre ich, dass es nicht funktioniert. Dann kommt dieser fremde Mann daher und sagt: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Ist das eine Motivation, es tatsächlich zu versuchen? Er tut es. Er wagt es. Und alle menschliche Erfahrung spricht dagegen, dass es funktionieren kann. Alle medizinische Erfahrung spricht dagegen, dass es funktionieren kann. Ein Mann, der 38 Jahre lang liegt, kann nicht aufstehen. Er hat keine Muskeln, er hat keine Sehnen, die sind verkürzt. Er hat keinen Kreislauf, der das aushalten kann. Nach 5 Sekunden wird er ohnmächtig umkippen und, wenn es gut läuft, dabei nicht zu Tode kommen. Das ist der medizinische Befund, der eindeutig zur menschlichen Grunderfahrung gehört. Und genau diese extreme Sicht der Polaritäten ist das, was für Johannes und das, was Johannes schreibt, immer wieder typisch und wichtig ist. Wenn die Welt Gottes unsere Welt berührt, dann geschehen Dinge, die nicht geschehen könnten, die nicht geschehen dürfen. Dann geschehen Dinge, die unmöglich sind. Aber sie geschehen. Das gehört zu der Souveränität Jesu, die Johannes in einer ganz besonderen Art und Weise in den Fokus nimmt und beschreibt. Sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Mit einem Nachsatz wird noch erwähnt, es war übrigens der heilige Sonntag. Schabbat. Der heilige Tag der Juden, wo bereits seit dem Vorabend es absolut ultimativ war, irgendwelche Arbeit zu tun. Das gesamte Essen war vorgekocht. Nichts, aber auch gar nichts durfte an diesem Schabbat an Arbeit geleistet werden. Nicht einmal das Bett durfte aufgeschüttelt werden, das Kopfkissen umgedreht werden. All das war nicht erlaubt. Es war Schabbat. Das einzig Mögliche waren die Schritte zur Synagoge. Es gab eine bestimmte Zahl an Schritten, die festgelegt war, die ein Jude wohl braucht, um zur Synagoge und zurückzukommen. Nur das war ihm erlaubt, nicht mehr und nicht weniger. Und nun sehen die frommen Juden einen Mann mit seinem Bett unter dem Arm, der durch die Gegend läuft. Und sie sagen ihm, weil sie Juden sind, mein Freund, heute ist Schabbat. Was du machst, ist Arbeit. Ob du es zur Reinigung bringst oder was auch immer, interessiert uns nicht. Du weißt als Jude, das ist verboten. Heute ist Schabbat. Wenn du Gott fürchtest, lass es sein, leg dein Bett weg. Du sündigst. Für die Juden war das noch umso schwieriger, als das Judentum bis heute in einer Richtung davon ausgeht, dass wenn alle Juden dieser Welt an einem Schabbat den Schabbat halten, der Heilige kommt. In dem Augenblick, wo alle Juden in dieser Welt endlich einmal den Schabbat halten würden, dann wird Gott wiederkommen als Herrscher. Dann kommt der Erlöser. Und diesen Schabbat ist eindeutig vorbei. Ich sehe einen Mann, der trägt sein Bett. Das geht überhaupt nicht. Weithin sichtbar für jeden, der an ihm vorbeigeht, ist es unübersehbar, dass er ein Gebot Gottes bricht. Das ist besonders deswegen interessant, weil hier etwas Doppelbödiges ist, was wir in dem Text nicht lesen, wenn wir nicht Juden sind. Sie sehen einen Mann, der augenscheinlich ein Gesetz, ein Gebot Gottes bricht. Juden gehen davon aus, wenn jemand krank ist, hat er ein Gesetz Gottes gebrochen. Das alte Judentum geht davon aus, diese, die da krank liegen am Teich Bethesda, die haben Gottes Gebote übertreten. Deswegen sind sie krank geworden. Und weil sie nicht umfassend Buße getan haben, sind sie krank geblieben. Hätten sie umfassend Buße getan und Gott um Heilung angefleht, dann hätte El Shaddai ihnen diese Ehre auch erwiesen, diese Gunst, diese Erlösung, wieder gesund zu werden. Das war einer der Grundzüge des Judentums. Du, Kranker, hast ein Gebot Gottes übertreten und deswegen bist du krank. Jetzt tritt ein Gesunder auf und übertritt ein Gebot Gottes, und zwar ganz und gar eindeutig. Damit müsste ihn Gott mit Krankheit strafen und schlagen. Genau das Gegenteil ist aber gerade passiert. Jetzt wird es dann nochmal richtig schräg. Die Juden fragen ihn, wer war denn das, der dir gesagt hat, du sollst dein Bett nehmen und gehen? Was nämlich der ehemals Kranke den Juden antwortet und auch damit deutlich macht, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß es nicht. Da kam ein Mann, der sagte, nimm dein Bett und geh. Und die fragen, wer ist das? Nimm dein Bett und geh. Und er sagt, ich weiß es nicht. Guck an, sind so viele Leute hier. Jesus ist nicht mehr da. Es löst sich nicht auf an dieser Stelle. Und dann, man achte einmal auf die Sprache, das ist Johannes, nicht aus Versehen, sondern Absicht. Danach fand ihn Jesus im Tempel. Danach fand ihn Jesus im Tempel. Wer findet eigentlich wen? Findet der Gelähmte Jesus? Oder findet Jesus den Gelähmten? So typisch für das gesamte Johannesevangelium. Von Anfang bis Ende. Wie ist das denn in der Passionsgeschichte mit den Soldaten, die in den Garten Gethsemane kommen? Wie kommen die? Sie kommen mit Fackeln. Und sehen sie ihn? Nein. Jesus, das Licht der Welt, man denke mal an den Johannesprolog Kapitel 1, die Verse 12 folgende. Das Licht kam in die Welt, aber die Seinen nahmen es nicht an. Das ist Johannes 1. In Johannes 17, 18 finden sie ihn im Garten Gethsemane erst, nachdem er sagt, hallo, ich bin es, den ihr sucht. Auch ihre Fackeln nützen ihnen nichts. Er muss es zweimal sagen, bis sie verstanden haben, ach ja, das ist er ja. Das zieht sich bei Johannes durch. Jesus findet den ehemals Kranken und sagt zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Den Satz, den kennen wir durchgehend, oder? Sündige hinfort nicht mehr. Es heißt nichts anderes als erneuere dein Leben, werde ein anderer, als du vorher warst, damit es dir am Ende nicht schlimmer ergehe als zuvor, wobei ich als Gelähmter nach 38 Jahren sagen würde, okay, wie gedenkst du denn das noch zu steigern? Was soll denn da noch Schlimmeres kommen? Und nun geht der Mensch hin, berichtet den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Und die Juden verfolgen von dem Tag an Jesus, weil er dies am Sabbat getan hat. Die haben nichts verstanden. In der Folge, die letzten beiden Verse habe ich weggenommen, die sind zwar theologisch wichtig, aber für die Geschichte, finde ich, möchte ich da heute eher dann hier mich beschneiden, sonst wird es zu lang. Jesus ist Sohn Gottes. Jesus ist der Heiland. Und die Menschen kapieren es nicht. Das zieht sich durch den Text und durch die Texte, die auch kommen, durch. Jesus und der Vater sind eins. Johannes 14, Vers 6 ist da der Höhepunkt. Es gibt keine Trennung zwischen Gott Vater und Gott Sohn, was die Juden sich nicht vorstellen können. Aber das Schlimme ist, sie können sich diesen Jesus nicht vorstellen, sie können ihn auch nicht erleben, jedenfalls die frommen Leute, weil sie ihre Lebenserfahrung zum Maßstab der Dinge machen und dadurch nicht mehr in der Lage sind, dem Heiligen zu begegnen. Und nicht umsonst ist es eine Grunderfahrung menschlicher Frömmigkeit, dass je mehr wir uns dem Heiligen nähern, desto weniger können wir verstehen. Die Kirche, die sich im dritten Jahrhundert konstituiert, bildet als allererstes Paradoxen. Das heißt, beim Versuch, in eine Lehrmeinung zu fassen, was denn die Christen glauben, stellen sie fest, wir geraten in Widersprüche, die wir nicht erklären und nicht auflösen können. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Was ist er denn nun? Es gab eine Schule, die sagte, ganzer Mensch. Es gab eine Schule, die sagte, ganzer Gott. Jetzt hieß der Kompromiss, der keiner ist, wahrer Mensch und wahrer Gott und beides gleichzeitig und immer und überall. Was ist er denn nun? Vater, Sohn und Heiliger Geist oder eine Gestalt? Und die Kirche sagt, sowohl Vater, sowohl Sohn als auch Geist, und zwar komplett unterschieden, aber trotzdem eine Gestalt. Begreifen kann man das nicht. Aber was man begreifen kann, ist, dass wenn man sich Gott nähert, das eigene Denken, die eigene Erfahrung, die eigene Geschichte sich zurückbilden muss hinter die Erfahrungen, die ich gerade mache. Das ist, wenn ich Gott begegne, Dinge passieren, die ich nicht begreifen kann und auch nicht muss. Aber ich kann es glauben, ich kann seiner Stimme folgen und antworten. Selbst wenn damit Dinge gefordert sind, die scheinbar unmöglich sind. Einer wurde gesund. Nicht 575. Keine Massenheilung an diesem Tag. Nur als kleiner Hinweis. Keine Verfügbarkeit der heiligen Kraft Jesu. Nicht einmal im Wasser wurde irgendwie noch eine Kraft hineingegeben, die man in Flaschen hätte verkaufen können. Nichts. Einer ist gesund geworden. Der Rest blieb krank und war vielleicht ziemlich neidisch. Einige sind vielleicht sogar richtig gehässig geworden. Oder ihr Leben zerbrach, ob des Grams, dass sie nicht die Erwählten waren. Das hat Gott als Recht, dass er sich nimmt. Dass er entscheidet, wem er begegnet, wie er begegnet. Aber an uns hängt es dann zu sehen, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren. Was ich uns von Herzen wünsche, ist, dass es uns gelingt, wenn wir uns als Gemeinde ausrichten auf Gott, wegzusehen von unserer Erfahrung. Wegzusehen von dem, was uns unser Leben bis hierher gelehrt hat. Und zu verstehen, dass eine der besten Möglichkeiten der Kraft Gottes, niemals zu begegnen, sie niemals zu erleben, immer darin besteht, unsere eigene Erfahrung zum Maßstab der Dinge zu machen. Dazu gehört als Steigerungsstufe übrigens die christliche Erfahrungswirklichkeit. Denn das macht der Text auch ganz deutlich. Die Juden haben anscheinend noch weniger begriffen als der Gelähmte, was hier überhaupt passiert ist. Die sehen nur die Übertretung des Sabbatgebotes. Die sehen noch nicht mal, dass ein Mensch gesund und heil geworden ist in der Tiefe seines Lebens. Das heißt, wenn es noch eine schlimmere Erfahrung gibt als menschliche Erfahrung, scheint es christliche Erfahrung zu sein, die zum Maßstab der Dinge wird für das, was sein kann und was nicht sein kann. Bei Johannes lernen wir verstehen ihn nicht. Das müssen wir auch nicht. Aber wenn wir ihm gegenüberstehen, dann fordert er uns auf, Gläubige zu sein, die nicht begreifen können, was passiert, und dennoch handeln. Amen.